Hallo und herzlich willkommen zum Praxisgespräch. Ich bin Yannick Schäfer und mit mir im virtuellen Studio sind Saskia Reis und Serafin Dinges.
Hallo, hallo.
Hallo Yannick.
Heute hört ihr mein Gespräch mit Katrin Gottschalk. Katrin ist seit 2016 die stellvertretende Chefredakteurin bei der Taz und war vorher auch Chefredakteurin, und zwar bei der Missy. Und kurz davor war sie noch bei uns am Studiengang. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, wie ist denn das, ein Mitglied der Chefredaktion zu sein, und wie schafft man das in so zartem Alter, die ist Jahrgang 85, schon so viel Chef gewesen zu sein, und ob sie Journalistin ist und was so die Herausforderungen sind, die sie so für die Taz, aber auch generell in unserem Horizont sieht, was sie uns rät. Wir haben sehr viele spannende Kapitel durchpflügt und auch viel gelacht. Ihr kennt Katrin Gottschalk ja beide auch aus unserem Seminar an der Uni, wo sie unter anderem auch Einblick daran gegeben hat, wie das so ist, Chef sein zu müssen. Und deswegen wollte ich euch beide mal fragen, wollt ihr auch Chef sein? Könnt ihr euch das vorstellen?
Serafin?
Achso, nee, ich dachte, du antwortest zuerst.
Also ihr seid schon beide keine Chefs, alles klar.
Nein, es gibt ja unterschiedliche Führungsstile.
Aber ja, genau, ich fand die Frage total spannend, weil ich mir bis zu dem Seminar nicht so in der Form die Frage gestellt habe oder auch mir darüber im Klaren war, dass es ja natürlich im Journalismus viele Leute gibt, die irgendwie den Laden zusammenhalten und vielleicht selbst gar nicht so viele schreiben, aber dass gerade in diesem Zusammenhalten und zu versuchen, verschiedene Perspektiven und Meinungen zu vereinen, eine ganz andere Form und Facette des Journalismus aufkommt.
Ich habe mir wie Serafin darüber, bevor Katrin die Frage so offensiv gestellt hat, interessanterweise auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht und mich dann auch gefragt, warum, da keine Antwort gefunden. Ich kann aber die Frage beantworten. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, unter der Bedingung trotzdem jemand zu sein, der nach wie vor produziert.
Ja, ihr wisst ja vielleicht, dass ich eine richtige Leidenschaft für Excel-Listen und und Ordnerstrukturen habe. Von daher, ja, wer weiß.
Also ihr werdet sehen, es ist weder ist es nur organisieren, noch ist es gar nicht produzieren, sondern es ist 14 Stunden am Tag arbeiten und ganz schön viele verschiedene Sachen machen. Von daher viel Spaß mit Katrin Gottschalk. Katrin, herzlich willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen ist natürlich relativ, denn wir sitzen hier in deinem Revier, dem Taz-Gebäude an der Friedrichstraße. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir und mit uns zu sprechen. Du hast bei uns auch den Studiengang gemacht, 2011 bis 2013, ist richtig?
Ja, richtig. Ja.
Und du warst zum Zeitpunkt deines Abschlusses schon Chefredakteurin bei der Missy, kann das sein?
Mhm, ja.
Und jetzt bist du stellvertretende Chefredakteurin von der Taz und du bist immer noch nicht besonders alt. Und die Frage ist, was ist dein Geheimnis?
ja, wenn man den Lebenslauf so liest, dann klingt das so, wie als wäre alles geplant gewesen. Also ich weiß nicht, ob es mein Geheimnis ist, aber ich übernehme gerne Verantwortung. Und auch im Studiengang war ich schon, wie sagt man, da sagt man nicht Klassensprecherin, aber irgend sowas.
Jahrgangssprecherin.
ich übernehme gerne Verantwortung und habe das dann halt an den verschiedenen Orten, wo ich war, gemacht und eben auch bei Missy. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ich weiß nicht, ob ich 2013 da schon Chefredakteurin war oder ob das dann 2014 war. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Es war auf jeden Fall so eine Situation, wo eine von den Gründerinnen nicht in eine Zeit lang nicht in Deutschland war und so ein bisschen die Frage war, wer leitet eigentlich die Redaktion, und mir hat es total Spaß gemacht und dann haben wir beschlossen, dass ich das mache und und dann kam irgendwann die Frage, ob ich das nicht auch in der Taz machen wollen würde, und weil ich die Taz super finde, habe ich da auch gerne zugesagt.
Genau, wollen wir mal nicht das Spannendste sozusagen vorwegnehmen, wie das alles gekommen ist, aber ich dachte, vielleicht fangen wir mal vorne an, also vor dem Studiengang noch. Was hast denn du vorher gemacht?
Ich hatte vorher Kulturwissenschaften studiert. Und
an der HU?
Nee, in Frankfurt oder mein NC war zu schlecht. Ich finde es total absurd, dass man für Kulturwissenschaften in Berlin einen NC von 1,0 braucht oder so. Also ja, hatte ich nicht. Mein NC war 2,3. Und das hat für Frankfurt-Oder gereicht und das war ganz toll da. Also kann ich sehr empfehlen. Und dann war ich mit dem Studium fertig und dann war es halt so ein bisschen, was zur Hölle macht man mit Kulturwissenschaften? Und ich hatte schon, als ich noch in Dresden lebte, ich komme ja aus Dresden, bin da geboren und habe da auch mein Abi gemacht, das 2,3 Abi. Da hatte ich beim Spießer gearbeitet. Also ich habe natürlich.
Bei einem Spießer?
Also ich habe natürlich bei der Schülerzeitung gearbeitet. Ah. Und Spießer ist ein Jugendmagazin, das ursprünglich auch mal eine Schülerzeitung war in Dresden und es ist dann immer größer geworden. Also irgendwann gab es das nicht nur an einer Schule, sondern in ganz Dresden. Dann gab es das in ganz Sachsen und mittlerweile gibt es das in ganz Deutschland. Und das ist so ein kostenloses Jugendmagazin, was so in Schulen ausliegt. Also da gibt es dann so Ständer, da steht Spießer oben drüber und in Bibliotheken. Ich weiß nicht, wo noch. Genau, und da hatte ich dann gegen Ende meiner Schulzeit angefangen zu arbeiten. Und dann hatte ich da dann, ich weiß nicht, ich habe Abi gemacht, dann habe ich da so gearbeitet und dann wollte ich eigentlich ins Ausland, es hat aber nicht geklappt und dann bin ich beim Spießer geblieben und habe dann ein Jahr lang die Redaktionsleitung Sachsen gemacht.
Was heißt denn gearbeitet?
Texte geschrieben, auch wie jetzt Seite Einsen gemacht, Themen geplant, redigiert viel, genau, bin in sächsische Dörfer gefahren und habe, keine Ahnung, im Schulunterricht war ich dabei, wenn irgendwie so Vereine für Zivilcourage da Workshops gegeben haben oder so und habe dann darüber geschrieben. Genau, so war das. Und das hatte ich schon mal gemacht und also ich hatte sozusagen so einen journalistischen Hintergrund und nach eben diesem Kulturwissenschaftsstudium war es so, was fange ich denn jetzt damit an? Und irgendwie habe ich gemerkt, ich will eigentlich schon als Journalistin arbeiten, auch wenn ich jetzt erstmal sowas Wissenschaftliches studiert habe. Und genau, und dann habe ich, keine Ahnung, rumgegoogelt wahrscheinlich und bin online auf den Studiengang Kulturjournalismus gekommen.
Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, ich gehe mal davon aus, aber im Studium probiert man ja so die verschiedenen Medien aus und lernt alles mal kennen und macht Print und Audio und Video. Hm. Hat dir das alles gefallen und alles gelegen oder war das, weil du vorher ja sowieso schon Printjournalistin fast schon warst beim Spießer?
Also ich fand auf jeden Fall gut, alles ausprobiert zu haben. So dieses eine Semester Fernsehen, das war, glaube ich, was mir am wenigsten gelegen hat. Obwohl ich es aber auch super spannend fand. Also ich fand, wir haben einen super Beitrag gemacht und so, aber da habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht so, was ich irgendwie so weiterverfolgen möchte.
Kannst du sagen, warum?
Ich weiß auch nicht. Ja, nee, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie so viel Planung, also dieses ganze Gedöns, die Kamera, also sehr viel Planung von Technik, Orten, Leuten. Also was mir dann eher gelegen hat, war so Radio, weil du da halt eigentlich total schön eben mit einem Audiogerät so Stimmung einfangen kannst. Und also ich finde, da kann man total schöne Geschichten erzählen. Und ich hatte auch, als ich noch in Frankfurt oder Kulturwissenschaften studiert hatte, habe ich auch so eine Audio-Stadtführung gemacht mit zwei Freundinnen zusammen, Frankfurt Ohr. Und da sind wir so an verschiedene Orte gegangen und haben halt O-Töne von Leuten gesammelt, die erzählt haben, was sie an diesen Orten machen. Und dann später haben wir in so Blaumännern und mit so einem riesen Ohrstäbchen haben wir dann halt so Touren organisiert und haben die Leute so da lang geführt und dann immer gesagt, wann sie Play drücken müssen. Und an einer Stelle in dem Café auch noch so Plätzchen irgendwie verteilt, also Kekse. Genau, also ich hatte sozusagen schon so ein bisschen mit Audio gearbeitet und dann war es halt so, ah ja, cool, man kann das auch professionell machen und dann klingt es auch besser und dann macht es auch irgendwie Spaß, das zu hören. Und so, und das fand ich eigentlich ganz gut. Und genau, ich hatte dann irgendwann nach dem Studium auch nochmal so eine Audiotour bei einem Festival gemacht von den Sophienseelen Männer in Garagen. Da habe ich auch so Leute interviewt mit einer Freundin und das vorgespielt und genau, und hier in der Taz habe ich jetzt das Podcast-Projekt angestoßen, was dazu geführt hat, dass es diesen Raum gibt, in dem wir uns sehr gut unterhalten können.
Vielen Dank.
Genau, also da würde ich sagen, da habe ich in diesem Seminar habe ich auf jeden Fall so Audiogeschichten so wertschätzen gelernt. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich mich selbst damit noch stärker sozusagen aktiv beschäftige oder das mache, aber es ist total gut zu wissen, wie man schneidet. Und genau, und es macht mir Spaß, andere Leute darin zu unterstützen, schöne Audioprojekte zu machen.
Du umschreibst sozusagen das, was du jetzt nicht gewählt hast, obwohl es auch ganz schön war. Ja. Was ist denn mit dem, was du gewählt hast?
Trint. Also
wie viel Journalistin bist du eigentlich?
Kann man das so messen?
Weiß ich nicht. Also vor allem, wenn man so eine Führungsposition hat und irgendwie so, ich weiß halt gar nicht, wir alle wissen das ja nicht so richtig, wie das aussieht, wenn man da oben in Anführungsstrichen ist. Im Impressum und so weiter.
Naja, also ich finde, Journalistin sein ist ja nie nur Schreiben. Also ich fände es sozusagen ganz falsch, wenn irgendwer denkt, dass Journalismus darin besteht, Beiträge zu machen, sei es in Form von Radiobeiträgen oder Fernsehbeiträgen oder eben Textbeiträgen. Also das finde ich auch ganz toll in dem Studium, was man da lernt. Im Journalismus ist halt eine Teamarbeit und die muss organisiert werden. So. Also du brauchst Leute, die redigieren. Ja? Also hier im Haus in der Taz gibt es Leute, von denen liest du nicht viele Texte, aber die haben einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass andere Texte sich richtig gut lesen lassen und so. Und so ähnlich ist es auch in der Ressortleitung zum Beispiel, das Ressortleiter oder eben auch Chefredaktion, ja, das sind so Aufgaben, wo du sicherstellst, dass die anderen gut arbeiten können. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von Journalismus.
Ich finde das sehr einleuchtend. Und also gerade wenn es in der Kultur viel um Individuen geht und um so Ego-Kult so ein bisschen, dann sind auch die Personen irgendwie immer im Hintergrund, aber eigentlich sind sie ja entscheidend. Also ich möchte ein bisschen noch mehr darüber fragen, wie das denn bei Missy war. Mhm. Also du hast als Lustig. Redakteurin angefangen, oder?
Als Praktikantin. Ich habe, die Geschichte war, ich habe Kulturwissenschaften studiert gehabt und bin damit irgendwann im Frühjahr 2011 dann fertig geworden. So. Und dieses Studium Kulturjournalismus, das fing erst im Herbst an. Und ich musste irgendwie diese Zeit dazwischen überbrücken. Und dann kommen halt diese ganzen Fragen, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Miete und so. Und es war so, okay, ich muss zum Arbeitsamt, ja. Krankenkasse kann ich jetzt nicht irgendwie einfach so mal wuppen. Genau, also war ich arbeitslos gemeldet im Jobcenter. Und dadurch, dass ich einen akademischen Abschluss hatte, waren die sehr genau. Also meine Betreuerin hat mich sogar angerufen, wie es denn jetzt läuft in der Jobsuche. Und das ist natürlich ein bisschen absurd gewesen, weil ich wollte ja nochmal studieren, aber ich musste Bewerbung schreiben für Jobs, die natürlich nicht befristet sind und lauter so Sachen. Und irgendwann hatte ich dann die Zusage vom Studium und dann musste ich trotzdem weitersuchen. Und dann dachte ich so, vielleicht mache ich ein Praktikum und kann erstmal so überbrücken, dass ich jetzt gerade mal nicht nach einem Job suchen muss. Und genau, und ich hatte ein Abo von der Missy, von meinem Bruder geschenkt bekommen. Und es war halt das Magazin, das ich sehr gerne gelesen habe. Und dann habe ich irgendwann nachts an Missy geschrieben, hallo, auf eurer Seite steht schon ganz lange irgendwie so eine Suche nach einer Praktikantin. Das kann ja eigentlich gar nicht mehr aktuell sein, aber falls doch, meldet euch doch mal. Und Stefanie Lohhaus, die damals Missy mitgemacht hat und ja auch gegründet hatte mit, die schrieb mir dann kurz danach zurück, ja, komm doch mal vorbei. Ja, und so habe ich jedenfalls ein Praktikum gemacht. Und als ich das Studium Kulturjournalismus anfing, war ich gerade im Praktikum bei Missy. Und dann war das zu Ende und dann war es so, ich würde gern bleiben, die anderen würden sich freuen, wenn ich bleibe. Und dann habe ich da mich mit der Webseite von Missy beschäftigt und da Artikel online gestellt und geschrieben und so weiter. Und genau, und irgendwie bin ich dann halt immer mehr reingewachsen in das ganze Missy-Geschäft. Also du musst dir das so vorstellen, das sind halt so, damals waren wir so 8 Leute, sag ich mal, die jetzt nicht die ganze Zeit da im Büro sitzen. Alle machen immer noch was anderes, weil das Geld überhaupt gar nicht reicht, um jetzt davon leben zu können. So. Und Und so jetzt zum Beispiel hier in der Taz, ja, gibt es eine Trennung zwischen Redaktion und Verlag. Ja, Verlags für Geld und so, Businessmodelle und so. Und Redaktion für die Inhalte, publizistische Strategie und so. Und bei Missy ist halt einfach alles eins. Also es lebt halt davon, dass es ein Team ist, das irgendwie dasselbe will, nämlich dass Missy super ist. Und dann macht man da alles Mögliche, ja. Also die Grafikerin, die Chefgrafikerin Daniela Burger, die macht dann, die macht Werbeanzeigen für Missy, die macht das Layout der Missy, die macht auch Aufkleber für Missy oder Merchandise, also alles Mögliche. Und in der Redaktion machst du halt auch, keine Ahnung, ich habe auch viel Abo-Prämien eingetütet. Also auch als ich sozusagen Chefredakteurin war, war halt immer, wenn es neue Abos gab, haben die so Prämien gekriegt, ein Buch oder eine CD oder so. Das habe ich dann eingetütet und bin irgendwie mit kiloweise Post zum Alexanderplatz gefahren, an die Poststelle und habe die abgegeben. So.
Aber das machst du jetzt nicht mehr?
Nee, das nicht mehr. Genau, hier sind die Gewerke ein bisschen geteilt, das hat schon auch große Vorteile. Aber ich finde es gut, es mal gemacht zu haben.
Um den Bogen zu schlagen, zurück zur Taz. Erstens interessiert mich, wie ist das eigentlich passiert, dass du dann hier hingekommen bist? Und das Zweite ist diese Frage, wie war es eigentlich plötzlich so beim Revierblatt der Großstadtlinken aufzuschlagen?
Es ist auf jeden Fall größer, viel, viel größer. Also bei Missy eben, wie gesagt, waren wir ungefähr so 8 Leute hier in dem ganzen Haus. Sind es 330 ungefähr insgesamt mit Verlag. Also einfach ein großer Unterschied. Genau, wie kam das? Also der Georg Löwisch ist auch, du hattest ja neulich ein Seminar bei ihm.
Ja.
genau, ist auch Dozent am Studiengang Kulturjournalismus. Und ich hatte dieses Seminar, das Mentorenprojekt Print. Und genau, so haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, ich kann die Geschichte erzählen. Ich habe sie auch schon hier im Haus erzählt. Genau, das war ganz lustig, weil ich kann nicht mehr genau sagen, was das Problem war, aber ich fand Georg ganz schlimm und ich war auch, ich kann mich erinnern, dass ich bei Carsten Großeholz, der den Studiengang da geleitet hat, dann auch war und meinte so, du, das geht gar nicht und der macht das und das falsch und also wie gesagt, aber ich kann ja gar nicht mehr sagen, was das Thema war. Und es war aber eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, weil am Ende war es natürlich alles super. Wir hatten dann auch so, macht man ja immer so 4 Seiten in der Taz. Da hatte ich dann auch mit Anna Bordell, hatten wir zusammen die Chefredaktion gemacht für diese 4 Seiten und da so konzipiert und redigiert und auch selbst geschrieben. Genau, also das war insgesamt eine ganz schöne Erfahrung und was ich irgendwie da mitgenommen habe in der Zusammenarbeit mit Georg ist, dass er ein Mensch ist, mit dem ich offen sprechen kann und der auf Leute zugeht und der, ja, wie soll ich sagen, ja, einfach eine offene Person ist, die aber schon weiß, was sie will oder so, ne? Also er hat sich natürlich null aus der Bahn werfen lassen davon, dass ich irgendwas doof fand oder so. Genau. Und so haben wir dann dieses halbe Jahr irgendwie miteinander verbracht. Ja, und ich weiß nicht, ich meine, ich war dann bei Missy, ich hatte öffentliche Auftritte, ich habe auch bei einem Taz-Lab habe ich ein großes Podium moderiert im Haus der Kulturen der Welt und so, also irgendwie, genau, hatte Georg mich auf dem Schirm. Und als er dann als Chefredakteur berufen wurde, dann überlegt man sich natürlich, mit wem möchte ich diese Chefredaktion gerne machen. Und dann hatte er mich gefragt. Und dann muss man sich hier in der Taz dem Vorstand vorstellen. Also es gibt die Chefredaktion in der Taz, wird bestellt durch den Vorstand. Der Taz, der Vorstand besteht aus 2 Geschäftsführern und 3 gewählten Vorständen. Und genau, eine wichtige Aufgabe von denen ist es, Chefredaktion zu berufen oder abzuberufen. Und genau, und mit denen habe ich mich dann getroffen und musste denen glaubhaft vermitteln, dass ich das kann, dass ich den Job kann, dass ich Ideen für die Taz habe und dass ich eine ganz gute Wahl wäre. Und dann musste ich das Gleiche dann nochmal mit dem Redaktionsrat der Taz machen, weil der Redaktionsrat in der Taz ist auch ein gewähltes Gremium. Die können ein Veto einlegen. Also das ist sowieso Checks and Balances. Also wenn der Vorstand eine Entscheidung trifft, von der der Redaktionsrat sagt, also die Person, die kann hier gar keine Leitung machen, dann können die ein Veto einlegen. Haben sie aber nicht gemacht. Und so war ich dann in der Chefredaktion der Taz.
Wie alt warst du da?
30. 30, ja. Ja, natürlich, also ich meine, die Frage hat mir niemand direkt gestellt, aber natürlich war die größte Frage, die immer, immer im Raum stand, kann die das? So, und ganz ehrlich, also klar, ich wusste auch nicht, ob ich es kann, aber ich habe es mir auf jeden Fall zugetraut. Ja, und es hat ganz gut funktioniert. Ja, genau, und ich habe halt... Ich weiß nicht, also es gibt natürlich verschiedene Eigenschaften, die man braucht, um diesen Job zu machen. Aber eine ist schon auch, dass ich gerne schreibe, dass ich auch gut schreibe. Aber das ist nicht das, was mich jetzt so komplett erfüllt. Also ich mag auch Projekte anstoßen, im Team arbeiten, strategische Fragen bearbeiten. So. Also ich finde, also nur schreiben würde mir auch gar nicht ausreichen.
Kannst du uns was über deinen Tagesablauf erzählen? Wie ist so, wenn es jetzt mal nicht der 3. Januar oder der 1. Januar ist, 2020?
Also Tagesablauf ist unterschiedlich. Wir in der Chefredaktion, wir sind zu dritt und immer eine Person von uns begleitet eine Woche lang die Produktion. Das heißt, jetzt diese Woche bin ich das. Das heißt zum Beispiel heute ist ein bisschen später, also an normalen Tagen komme ich um 8 dann und habe vorher schon die Zeitung gelesen, um zu wissen, was wir gemacht haben, um auch Feedback geben zu können. Und dann komme ich an und gucke erstmal, was ist die Nachrichtenlage, gibt es Sachen, die man organisieren muss. Dann bereite ich die Konferenz vor, die ist bei uns immer um 9.45 Uhr und wird immer geleitet von der Person, die die Produktion begleitet. Naja, so, sozusagen in diesen Produktionswochen ist es viel Nachrichtenlage im Blick haben, mit Kolleginnen sprechen, über die Seite 1 sprechen, über Themendrehs sprechen und so weiter. Also einerseits, was sind die interessanten Fragen jetzt bei einem Thema, aber auch, wie spielen wir einen Text über den Tag, also auf taz.de, also machen wir erstmal eine Tickermeldung oder machen wir dazu ein Interview. Genau, und wenn ich nicht Produktion habe, dann habe ich viele, viele Meetings eigentlich. Also zum Beispiel haben wir Produktentwickler, die jetzt gerade bestimmte Produkte der Taz weiterentwickeln, taz.de, unsere App, auch die Wochenendausgabe. Und ich bin die Ansprechpartnerin für die Produktentwicklerin von der Taz im Netz und von der App. Und mit denen muss ich mich ganz viel rücksprechen. Was macht ihr gerade? Läuft es gut? Braucht ihr Unterstützung? Das stimmt nicht mit den strategischen Zielen überein, die ich im Kopf habe. Irgendwie, da musst du ein bisschen nachbessern, also auch so viel Feedback geben.
Ich habe den eben von dir erwähnten Georg Löwisch, den Chefredakteur, ich habe ihn gefragt, was sind denn die Qualitäten einer Chefredakteurin oder eines Chefredakteurs? Mhm. Und die Frage wollte ich dir auch stellen. Was würdest du sagen?
Also Punkt 1, man muss belastbar sein. Ich finde, da darf man sich keine Illusion machen. Das ist ein harter Job und das muss man aushalten können. Punkt 2 ist, man muss Spaß haben, also man muss sich auch selbst motivieren können und man muss gerade diese ganzen organisatorischen, strategischen Fragen, da muss man Bock drauf haben, ja. Und wenn man das hat, macht es auch Spaß. Man muss natürlich auch einfach wissen, was ist ein guter Text, ja. Also ich muss sagen können, wenn eine Quelle nicht ausreichend wiedergegeben ist, wenn ja, wenn es handwerkliche Fehler in Texten gibt, das muss man einfach wissen. Man muss Sachen abschließen können. Also es ist immer ganz leicht, coole Ideen zu haben und anzustoßen und so. Und man braucht aber auch Kraft, um sozusagen den Sack wieder zuzumachen, ja, keine losen Enden liegen zu lassen. Man muss.
Wie geht das?
Naja, also durch ehrlich gesagt ein sehr gutes Organisations-, also Selbstorganisationsmanagement. Also, dass du halt, du musst, also wenn du sozusagen der Chef bist, dann gibt es niemanden über dir, der dich fragt, hast du eigentlich das gemacht? Hast du eigentlich das gemacht? Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Und das musst du selbst im Blick haben und du musst selbst die Motivation haben, die Sachen auch fertig zu machen. Also du könntest ja auch sagen, mich fragt da keiner nach, aus den Augen, aus dem Sinn. Und aber irgendwann kommen diese Dinge wieder. Weil irgendwer hat sich natürlich gemerkt, dass du das und das vor einem halben Jahr gesagt hast. So. Was auch wichtig ist, finde ich, dass man Leuten zuhören kann, dass man immer versucht zu verstehen, wo die andere Person steht. Und dass man aber ein gutes Mittelmaß findet zwischen Dinge, die wichtig für das Unternehmen oder das Medium sind und Dinge, die wichtig sind für einzelne Personen innerhalb dieses Mediums oder des Unternehmens. Also anders gesagt, man macht nie alle glücklich. Und da eine gute Mitte zu finden, also jetzt nicht einfach zu sagen, das hier ist eine geile Idee, ich mache das auf jeden Fall und bam, 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 nebenan kippen die Leute sondern dass man versucht mitzunehmen und aber auch eigene Ideen verfolgt. So.
Apropos Leute, die umkippen. du siehst eigentlich relativ fit aus. Georg Lewisch hat gesagt, die Qualitäten sind sehr viel Arbeit, Entscheidungsfreudigkeit und auf die richtigen Pferde setzen. Mhm. Vor allem der erste Punkt, sehr viel Arbeit, den du auch als erstes genannt hast, den würde ich gerne nochmal etwas beleuchten. Wie viel ist das eigentlich und wie gehst du damit um?
Wie viel jetzt, so in Stunden oder was?
Ja. Jeden Tag, Samstag, Sonntag.
Das ist unterschiedlich, wenn ich jetzt die Produktion begleite, dann sind das, sage ich mal so, von meiner Aufmerksamkeit, die Taz in Anspruch nimmt, sind das schon so 12 Stunden am Tag. Also einerseits so 10 Stunden hier, aber dann vorher auch Taz lesen oder andere Medien lesen, also Nachrichten
also 8 bis 8,
im Blick
oder?
Haben. Nee, eher so 7 bis 9.
Ja, das. Stunden.
Nee. Ach nee, ja, okay. Also, ja, 8 bis 8 dann vielleicht. Nee, eigentlich ist es mehr. Also, genau das Ding ist, wenn ich Produktion habe und um 9 passiert irgendwas, was, keine Ahnung, hier Breitscheidplatz oder so, ja, da hatte ich auch Produktion. Da sitze ich dann nachts und kommuniziere halt ja. mit den ja. Kollegen. Und genau, also da ist es halt sehr viel. Und wenn ich nicht Produktion habe, weiß ich nicht, sind es vielleicht so 10 Stunden am Tag und dann, naja, und dann kommen halt noch so Veranstaltungen am Wochenende dazu oder Abendveranstaltungen oder so. Das ist ja auch Teil des Jobs, dass man sich nicht hier irgendwie im Haus verkriecht, sondern dass man auch außen präsent ist.
Interviews gibt.
Ja. Ja, genau, aber sehr jetzt praktischerweise in der Arbeitszeit. Genau. Als Ausgleich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich kann ganz gut chillen. Ich kann sehr gut genießen, essen, auf dem Sofa liegen. Das ist schon sehr wichtig. Und was glaube ich ganz gut ist, so in meinem Freundeskreis sind eigentlich gar keine Journalisten. Und
wie hast du das denn geschafft?
Weiß nicht, es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Sind aber auch tolle Menschen. genau. Aber das merke ich schon, dass es auch schön ist, dann nicht über die Arbeit reden zu müssen. Oder so.
Ich möchte das, was du gerade gesagt hast, gern zum Anlass nutzen, um auf die Zielgerade einzubiegen. Und zwar, jetzt stehen wir praktischerweise gerade am Ende des Jahrzehnts und am Anfang des neuen und vielleicht vor dem Hintergrund die Frage, was steht uns jetzt mit dem neuen Jahrzehnt ins Haus? Wohin geht's mit dem Journalismus? Wohin geht's mit der Taz? mit der Medienbranche? Was rätst du den Journalisten? Um mal sozusagen die kleinsten Fragen.
Was? Ja. Ist das jetzt deine Abschlussfrage? Nee, deine also, 10 Abschlussfragen?
Nee, wir müssen so eine nach der anderen. Ne? Aber vielleicht, was rätst du
okay,
denn?
Okay, mit welcher soll ich anfangen?
Was rätst du denn Leuten aus unserem Studiengang und Perspektiven Studierenden?
Man kann Kulturjournalismus so als Orchidee sehen, aber eigentlich kann man auch sagen, hey, das ist eine tolle Perspektive, mit der man auch auf die gleichen Fragen schauen kann, auf die gerade alle schauen. Ne? So.
Aber jenseits der KulturjournalistInnen, was kommt auf den Journalismus und auf die Medienlandschaft und auf die Taz so zu in der Zukunft?
Auf die Taz kommt ganz konkret die Frage zu, schaffen wir es von einem starken Printmedium zu einem starken digitalen Medium zu werden? Wie erreichen wir denn digital die Leute? Also ich glaube, es wird schon so eine Ausdifferenzierung stattfinden, welche Medien gut funktionieren online und welche nicht so. Es ist, die Leute sind, also insgesamt würde ich schon sagen, dass Menschen unaufmerksamer werden. In meinem Alter oder jünger, dass sich da jemand die Zeit nehmen würde, an einem Tag so eine ganze Tageszeitung durchzublättern, das passiert ja einfach gar nicht mehr. Und dann musst du dir halt als Medium überlegen, wie gehe ich eigentlich damit um? Wie bringe ich relevante Geschichten an die Leute, die ich erreichen möchte? Und da ist so ein wahnsinniger Kampf drin und auch einfach eine Geldfrage. Wenn man jetzt sagt, okay, ich lese vielleicht 5 Artikel von der Taz am Tag, wenn es viel ist. Also jetzt nicht ich, Katrin, sondern eine imaginierte Leserin. So. Warum soll ich denn dafür jetzt irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro im Monat zahlen? Ist doch total unverhältnismäßig, könnte man denken. Wenn dann aber so viele Leute nicht mehr so viel Geld zahlen wollen, dann ist so, wie sollen wir denn hier eigentlich die Leute finanzieren, die diese super duper Recherchen machen? So, ne? Das braucht ja auch Zeit. Und genau, das sind so die großen Fragen. Also es gibt einfach ein riesiges Thema, wie finanziert sich Journalismus in der Zukunft? Also das ist ein großes Thema. Naja, und dann ist halt die Herausforderung, also zumindest empfinde ich das so, hier in der Taz, du bist so dabei, so Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln, eine Redaktion zu organisieren, Produkte zu entwickeln und so weiter. Und dann zwischendrin hast du das Gefühl, okay, die Welt stürzt aber zusammen. Also so auch diese Frage, ist das jetzt gerade wichtig, dass die Taz einen Podcast hat? Oder ist es nicht, sind nicht ganz andere Dinge wichtig und wir müssen... keine Ahnung, wir müssen jetzt eine Person nach Australien schicken. Ich meine, wir haben da jemanden, also man will, da kann niemanden hinschicken, da brennt's und so. Ich weiß nicht, wann ihr das senden wollt, aber so.
Ja, jetzt gerade brennt's leider.
Genau, also so inhaltliche Fragen und organisatorische Fragen.
Da war das Gespräch mit Katrin eigentlich dann vorbei, aber sie hat mir dann im Nachgang eine Geschichte erzählt, die ich euch echt nicht vorenthalten kann.
Warte. Wir müssen nochmal die Aufnahme aufmachen. Katrin, womit fing alles bei dir an? Vor allem das mit dem Journalismus.
Das klingt jetzt total abgesprochen.
Ja.
Nee, das finde ich nicht gut.
Nein, okay. Nee. Nochmal. Also, wann hat das bei dir mit dem Journalismus eigentlich angefangen?
Ich habe mich mit 9 Jahren oder 8 Jahren an Fasching als Journalistin verkleidet. Die Geschichte habe ich auch bei meinem Aufnahmegespräch für den Studiengang Kulturjournalismus erzählt. Ich glaube, deswegen wurde ich genommen.
Ich glaube auch. Was ist das für ein Kostüm? Carla Kolumna? Oder,
Inspiriert hat mich natürlich Carla Kolumna. Und das Kostüm war das Schlafanzug, Oberteil meines Vaters, auf dem so viele Zeitungsseiten abgedruckt waren, was ich angezogen habe. Und dann hatte ich aus so einer Papp-Klopapierrolle und so einer Styroporkugel, die ich da drauf geklickt habe, ein Mikrofon gebastelt. Und dann habe ich angefangen, Leute zu befragen, Geschichten zu sammeln.
Und das hat dir gut gefallen. Und siehe da, der vertretene Chefredakteurin der Taz, Stand heute. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, die Offenheit und alles. Danke.
Tschüss.
Ja, das war's. Das Gespräch mit Katrin Gottschalk.
Katrin ist einfach so eine richtig tolle Journalistenfrau.
Ja.
Journalistinfrau.
Ja. Wollt ihr immer noch Chefs werden?
Ich glaube. Weißt du, was ich glaube, mir daran total gefallen hat und irgendwie liegt, ist, dass nicht jetzt unbedingt 12 Stunden am Tag zu arbeiten, wenn einem das so jemand vorschlägt, ist es natürlich irgendwie nicht so geil. Aber was ich spannend finde und was irgendwie der Grund ist, warum ich, glaube ich, auch Journalist sein will, ist diese Leidenschaft, sich in was reinzustürzen und so eine Offenheit zu haben. Und dann, wenn ein Projekt oder ein Thema spannend ist, dann vergisst man vielleicht auch einfach mal idealerweise die Zeit. Und was zu finden, was einfach einen so begeistert, wo man dann einfach sich richtig reinstürzt und reinstürzen kann.
Ich glaube, das lässt sich in dem Beruf gar nicht vermeiden. Sich nicht in Dinge reinzustürzen und dabei nicht die Zeit zu vergessen.
Ja, aber das finde ich sehr bejahend und motivierend.
Yannick, du hast uns die Frage noch nicht beantwortet. Kannst du dir vorstellen, Führungsverantwortung zu übernehmen?
Man muss schon ganz schön viel schultern, glaube ich. Die hat das ja jetzt nicht so aktiv ausgesprochen, aber diese Grundprämisse, dass es nur dass es keine Leute mehr gibt ab einem bestimmten Alter, die die Zeitung auch durchlesen, was das für eine Arbeit ist, dann gegen Leute im eigenen Laden auch vielleicht damit umzugehen, die das vielleicht nicht so sehen. Die muss, glaube ich, schon ganz schön viel kämpfen. Und das ist so ein Kraftakt. Und ich habe einen Heidenrespekt davor, wenn sich jemand diese Aufgabe annimmt und das durchzieht und jeden Tag motiviert reinkommt und so viel Lachen noch übrig hat, wie Katrin das hier am 3. Januar noch hatte. Ich möchte noch kurz anmerken, weil Löwischer hier erwähnt wird. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, für mich zumindest, für sie wahrscheinlich schon, dass Wolfgang Löwisch die Chefredaktion der Taz verlässt, nämlich zum 1. Mai hat er das schon gemacht und der geht zur Zeit und leitet da, glaube ich, das Ressort Religion. Auch interessant. Für ihn kommt Ulrike Winkelmann vom Deutschlandfunk und bildet dann mit Barbara Junge, der dritten Chefredakteurin sozusagen, die bilden dann ein Duo und Katrin bleibt weiter konzentriert auf die digitale Entwicklung, scheint einfach da ihre Linie weiterzufahren. Ne? Also ist konsequent. Serafin, was?
Er heißt Georg Löwisch.
Was habe ich gesagt?
Wolfgang.
Oh, Wolfgang Löwisch. Verdammt nochmal.
Habe ich auch nicht gehört.
Das war das Praxisgespräch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Praxisgespräch ist ein Podcast der Studierenden des Masterstudiengangs Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Diese Folge wurde von Yannick Schäfer produziert. Zu Gast war die stellvertretende Chefredakteurin der Taz, Katrin Gottschalk. Moderation: Yannick Schäfer, Saskia Reis, Serafin Dinges. Musik von Blue Dot Sessions. Abonniert den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Er heißt Praxisgespräch. Infos zu den Folgen und Texte von Leuten aus unserem Studiengang findet ihr auf praxis-udk.de. Unser Gast nächste Woche ist Anna Meyerhauser, die Chefredakteurin der Missy, gerade in Elternzeit.